Natürlich haben wir auch viele Grundlagen jetzt gesetzt im Sommer, aber jetzt geht es darum, die Feinheiten auf dem Eis rauszufinden oder auch nochmal härtere Sachen auf dem Eis zu trainieren.
Liebe Team Defense, es ist Oktober. Es sind keine 4 Monate mehr bis zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina 2026. Auf dieser Road to Milano Cortina sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team D und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür in Italien. Die Wintersportsaison steht jetzt direkt vor der Tür und ich habe mir einen tollen Gast eingeladen. Sie war 2012 schon bei den Youth Olympic Games, 2018 und 2022 dann für Team Deutschland in Pyeongchang und Peking am Start. 2026 will sie nach Mailand, das ist klar. Die Rede ist von Eisschnellläuferin Michelle Uhrig. Mit Michelle habe ich über viele Dinge gesprochen, unter anderem ihre Motivation, immer noch einen Meter mehr zu machen, immer noch eine extra Einheit zu schieben. Außerdem geht es natürlich um ihre Erwartung von Mailand, aber auch ihre Learnings aus den vergangenen Spielen, wo sie dabei war. Es ist ein total schönes Update geworden von Michelle Uhrig, die uns einfach im Team D schon lange begleitet. Michelle ist super sympathisch. Darf ich verraten, sie hatte, während wir den Podcast aufgezeichnet haben, auch noch Handwerker im Haus, die da irgendwie ihr Waschbecken gemacht haben. Hört man gar nicht, keine Sorge, hat sie sich nicht anmerken lassen, war aber total lustig. Und hört es euch einfach an, der Team Deutschland Podcast. Und diese Episode werden wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host. Los geht's. Michelle, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Eigentlich spreche ich ja mit einer Eisschnellläuferin, aber du nimmst auch am Berlin-Marathon teil, ne? Habe ich gerade erfahren.
Ja, genau. Ja, im Sommer ist auch viel Inline-Skaten auf dem Programm und dann nehme ich auch ab und zu am Inline-Wettkämpfen teil.
Das ist dann das, wo du sozusagen, bist du dann vor dem Marathonfeld, legst du schon los, weil du ziemlich schnell bist auf den Inline-Skates und bist auch als erstes im Ziel.
Ja, also für den Halbmarathon, da bin ich schon Dritte geworden in Berlin und beim Marathon möchte ich natürlich auch aufs Podest und vielleicht klappt es dieses Jahr. Meine Form fühlt sich gut zumindest an.
Ein ganz anderes Feld, aber wir haben jetzt gerade viel Inline-Speedskating bei den World Games gesehen, waren da auch relativ erfolgreich. Also das kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Inline-Speedskating, total spektakulär und schnell. Da gibt es dann immer diese Zielbewegung, wenn man im Ziel ist, wo noch so ein Spagat gemacht wird. Genau. Darum geht es aber heute nicht. Eisschnelllauf. Sag mal, die Sommerfolgen sind eigentlich vorbei, aber wir nehmen jetzt so im September auf, vor der Saison. Spätsommer würde ich es mal nennen. Wie war denn dein Sommer?
Also wie bei allen wahrscheinlich sehr regnerisch. Aber es war an sich eine gute Vorbereitung, bloß der Regen hat uns oft in die Karten, also nicht in die Karten gespielt, weil wir sehr, sehr viel Radfahren gehen und auch Inlineskaten. Und das findet nun mal alles draußen statt. Und ich hatte unglaublich viele Regenfahrten dieses Jahr, weil man muss trotzdem trainieren und dann ist es halt im Regen, ja.
Aber bist du trotzdem froh, mal rauszukommen? Ich meine, im Winter bist du überwiegend in der Eisschnelllauffalle. Ist das schön, mal Open Air zu trainieren?
Also ich bin wirklich auch den ganzen Sommer gefühlt draußen. Also es ist auf jeden Fall ein richtiges Privileg, immer zweimal täglich eigentlich irgendwo draußen seine Kilometer zu schrubben.
Kilometer schrubben, das klingt nach ganz viel Grundlagen-Ausdauertraining. Ist das richtig?
Genau, das sind dann gerne mal 3 bis 5 Stunden Fahrradfahren. Und 16 Stunden in der Woche auf dem Fahrrad sitzen. Ja, also gefühlt bin ich auch manchmal eher ein Radfahrer statt ein Eisläufer. Oder halt der Marathon wird auch gerne auf Inlineskates mal im Training absolviert. Ja, genau.
Und ist das wirklich, trainiert ihr gar nichts Technisches, also gar nicht auf Kufen im Sommer? Seid ihr wirklich komplett runter vom Eis oder gibt es dann schon jetzt gerade, wenn es in Richtung Saison geht, seid ihr irgendwann wieder back wahrscheinlich auf dem Eis?
Ja, also wir haben immer einmal das sogenannte Sommereis und das ist dann im Juli immer. Es findet immer jedes Jahr in Insel statt und da haben wir dann 3 Wochen lang Eis und das ist dann so, sage ich mal, die einzige richtige Spezifik, aber das Inline-Training kommt dem schon sehr, sehr nah. Also wir trainieren entweder diese vielen Kilometer auf einer geraden Strecke. Ich komme aus Berlin und wir machen das immer auf dem ehemaligen Mauerstreifen auf der sogenannten Ostkrone, weil da ist ja der Asphalt einfach super. Und wenn wir mehr so technische Sachen machen, dann ist es auf einer Inline-Bahn, so wie bei den World Games. Und beim Sommereis sind wir 3 Wochen auf dem Eis und jetzt ist ja der September schon. da und wir sind seit 1. September auch wieder auf dem Eis, was normalerweise ungewöhnlich ist, weil genau eher so Mitte September aufs Eis gehen, aber olympische Saison, wir gehen auch schon am 1. September aufs Eis.
Du sprichst mir aus dem Kopf, darauf will ich natürlich hinaus. Geht man in so einer vorolympischen Saison, beziehungsweise wir sind jetzt drin in der olympischen Saison, aber in dieser Vorbereitung, ist die Vorbereitung anders? Offensichtlich ein bisschen?
Es ist mehr Fokus auf den spezifischen Einheiten. So die Grundlagen, die musst du eigentlich schon die Jahre davor setzen. Natürlich haben wir auch viele Grundlagen jetzt gesetzt im Sommer, aber jetzt geht es darum, die Feinheiten auf dem Eis rauszufinden oder auch nochmal härtere Sachen auf dem Eis zu trainieren. Ja, genau.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ich habe in den letzten Folgen auch mal mit Bobfahrern und Snowboardern und so weiter gesprochen, Schlitten. Die sagen alle, nach der Saison haben die alle noch so Testläufe für das Material der kommenden Saison. Ist das beim Eisschnelllauf, beim Eislaufen auch so, dass ihr irgendwie noch neue Kufen testet oder verändert sich da nicht viel?
Es ist nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel bei den Bobfahrern oder Rodlern oder so. Wir testen einfach jetzt im Moment noch so verschiedene Sachen, aber man muss auch sagen, unsere Sportart ist nicht so total auf dem Material. Also man kann da sicher Dinge rausholen, aber du kannst das beste Material haben, wenn du nicht sauber läufst, wenn du nicht genug Ausdauer hast oder Kraft, dann bringt dir das beste Material auch nichts, weil sobald du technische Fehler machst, ist es dahin.
Wobei man sagen muss, man muss sich das Material mal angucken, also insbesondere eure Schuhe, das sind wirklich so, wenn man mal die Chance hat, das vom Namen zu sehen oder einfach mal googeln, das sind ja richtig so Ferraris als Schuh, möchte ich fast meinen. Sieht schon crazy aus.
Ja, also genau, das haben schon einige dieses Jahr nochmal sich neue Schuhe bauen lassen. Also die werden immer, wird ein Gipsabdruck von deinen Füßen gemacht und dann wird der Schuh auf Maß gebaut, also custom made. Und die sind auch nur bis zum Knöchel hoch. Das ist so ein bisschen die Besonderheit zu anderen Schlittschuhen, damit wir halt in der Kurve so viel Schräglage wie möglich halten können. Und die sind aus Vollcarbon. Und genau, ich habe gute Erfahrungen vom letzten Jahr mit meinen Schuhen, deswegen brauchte ich jetzt keine neuen. Und dann laufen wir halt auf sehr dünnen Kufen, auch unterschiedlich zum Beispiel zu Eiskunstlauf oder Eishockey, dass die nur einen Millimeter breit sind gefühlt. Also sie sind viel länger und viel dünner als diese Schlittschuhe, die du wahrscheinlich aus dem Alltag kennst.
Die man vielleicht selber schon mal anhatte. Ne? Also ich glaube, sowas, was du dann an den Füßen hast, das hatte wahrscheinlich noch keiner unserer Zuhörerinnen hier wirklich mal an. Schon gar nicht so maßgeschneidert. Sommertraining, wenn du diese ganzen Kilometer schrubbst, wie du sagst, ich glaube, beim Schwimmen sagt man so Kacheln zählen. Denkst du dir manchmal, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das eigentlich?
Ich frage mich das immer eher bei den anderen Radfahrern, die ich unterwegs treffe. So, warum macht ihr das? Ich meine, ich habe irgendwo so ein Ziel und ich weiß, wofür ich mache, aber ich frage mich immer, wie es dann nach der Karriere ist und wie ich dann auch noch freizeitmäßig Rad fahre, weil manchmal hängt es einem echt zum Hals raus und es ist lustig, weil viele sagen immer so, oh ja, so viel Radfahren, du kriegst den Kopf frei und ich irgendwie so, nee. So, für mich ist der Kopf nicht immer dabei frei, weil du weißt, okay, ich muss jetzt 4 harte Intervalle fahren. Und die sind wirklich an der Schmerzgrenze, Kopfgrenze auch oft. Und ja.
Das hältst du durch. Warum hältst du das durch? Weil einfach Olympia schon im Kopf so ist? Oder ist es einfach die Leidenschaft für den Sport? Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
Ach, ja, gute Frage. Manchmal frage ich mich auch, was stimmt nicht mit mir? Warum mache ich das? Aber ja, es ist einfach diese Leidenschaft. Und am Ende appreciate ich es trotzdem, dass ich einfach einen Berg hochfahren kann und weiß, okay, das bringt mich ein Stück näher an das Ziel, was ich verfolge. Und das ist nun mal Olympia und erfolgreich bei den Olympischen Spielen sein. Und ja, das ist so, immer wenn es schwer wird, dann stelle ich mir so die Ringe vor und denke mir so, komm, du hast ein Ziel, mach weiter. Ich wollte eigentlich ganz lange mir diesen Team D-Sticker nochmal auf mein Fahrrad kleben, aber ich habe keinen mehr gefunden.
Oh, da schicken wir dir aber, da kriegst du, jetzt musst du aufpassen, da kriegst du viel zu viele Team D-Sticker jetzt zugeschickt. Hier Memo an die Redaktion, bitte Sticker losschicken. Dann weißt du Bescheid, da kommt ein großes Paket nächste Woche. Kann man das auf eine, also ich spreche ja dann viel mit Athleten und man hört immer, das eine ist immer dieses Ziel, Olympia, so, und das andere ist aber auch die Leidenschaft für den Sport. Wobei man, das Gefühl habe, bei manchen überwiegt so ein bisschen das eine, die wollen einfach zu Olympia, die sind teilweise, glaube ich, von ihrem Sport nicht genervt, aber das ist hart so. Wie ist es bei dir? Überwiegt diese Passion oder hast du die überhaupt eine Passion, eine Leidenschaft noch für deinen Sport nach all den Jahren?
Ja, definitiv. Also viele denken natürlich auch so, Eislaufen langweilig, man läuft nur im Kreis und es ist immer das Gleiche. Aber unsere Sportart bringt da was so viel Vielfalt mit sich. Ja, zum Beispiel Inlineskaten, Radfahren, das verschiedene Eistraining und Krafttraining. Und ich weiß nicht, das macht mir einfach immer noch so viel Spaß. Also je älter ich werde, desto mehr denke ich so, boah, krass, du kannst wirklich so das, was dir als Kind Spaß gemacht haben, immer noch machen auf dem Niveau. Und ja, ich war ja jetzt auch schon zweimal bei den Olympischen Spielen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich mache das nur dafür, sondern es ist natürlich nochmal so, es ist nach wie vor das größte Ziel, einfach immer wieder dahin zu fahren und dort erfolgreich abzuschneiden. Und ja, ich weiß nicht, es ist einfach so meine Leidenschaft und ja, das Feuer, das brennt nach wie vor in mir.
Würdest du sagen, wenn es Olympische Spiele nicht geben würde, würdest du auch so viel investieren?
Gute Frage, ich weiß nicht. Das war so damals, als ich ein Kind war, als man mich mit 12 wahrscheinlich bei irgendeinem, ich glaube, ich wurde mal von dieser Sportsendung Relax interviewt. Und da hatte ich noch nicht mal Schnelllaufkufen unter mir, da waren es noch Eishockey-Schlittschuhe. Und die meinten so, ja, was ist dein Ziel? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich will zu Olympia fahren und so. Und genau, dann hat das mit der Jugendolympiade ja dann sogar schon so geklappt, 2012. Und das war eigentlich so the magical moment eigentlich. Also da habe ich so das erste Mal so, krass, das ist Olympia. Boah, da willst du echt mal zu den richtigen Spielen fahren. Also Jugendolympia ist ja auch richtig, aber so das zu den Großen. Und ich weiß nicht, wenn es das nicht geben würde, dann wäre es wahrscheinlich die WM oder sowas, dass man sagt, boah, das ist das Größte. So man sieht das ja auch zum Beispiel beim Inlineskaten, dass sie es trotzdem alle machen, obwohl es nicht olympisch ist. Wenn du eine Leidenschaft hast, dann ist es nicht von dem größten Sportevent abhängig, sondern davon, wie sehr du dafür brennst.
Woher kommt denn diese Leidenschaft bei dir? Du bist Mitte der 90er geboren, 90er Kind. Hast du Anni Friesinger im Fernsehen gesehen, weiß ich nicht, in Turin oder in 2010 in Vancouver oder familiär? Wo kommt das bei dir her?
Ja, gute Frage. Mich hat es irgendwie schon immer so ein bisschen magisch aufs Eis gezogen. Also ich war so ein sehr aktives Kind und meine Eltern meinten, okay, das Kind braucht Sport. Und dann haben sie mich einfach zum Eiskunstlauf mal gebracht. Und das hat mir an sich auch Spaß gemacht, aber ich war nie so diejenige, die die schönen Übungen gemacht hat, sondern ich wollte immer die Schnellste sein auf der anderen Seite der Bande. Und wir waren damals auch Fans von den Eisbären und dann habe ich gesagt, boah, ich will das machen. Und dann bin ich zum Eishockey gewechselt, weil ich es cooler fand. Dann habe ich mit den Jungs gespielt. Und dann meinten sie halt, ja, okay, so lange kannst du es halt nicht machen. Irgendwann ist Schluss mit den Jungs spielen. Und es gab halt keine Mädchenmannschaft. Und dann habe ich alles Mögliche mal ausprobiert. Also ich habe sogar mal Baseball gespielt und war auch mal kurz beim Schwimmen. Und einfach jede Sportart mal so ein bisschen. Dann ging es einfach wieder zurück aufs Eis mit der Schule, so im Rahmen des Sportunterrichts. Und da war dann direkt wieder diese Leidenschaft. Keine Ahnung, was es ist. Es ist einfach so dieses kühle, schnelle, um die Wette. Ich sage immer, ja, wenn ich irgendwie so mein Buch schreiben sollte, dann ist mein Leben auf 32 km/h. So, weil so beim Radfahren, beim Eislaufen sogar eigentlich schneller. Und dass bei mir alles einfach schnell ablaufen muss, weil ich diese Geschwindigkeit so liebe. Und ja, es waren nicht die Eltern. Und es waren schon irgendwann diese Vorbilder, so Anni Friesinger und auch Martina Sablikova. Und auch Claudia Pechstein, die waren da auf jeden Fall alle so dann da. Aber es war nicht so, dass die vorher da waren, sondern ich habe das so dann durch die Sportart erst entdeckt.
Dann hast du gerade gesagt, 2012 waren die Youth Olympic Games. Deine Premiere bei den Olympischen Spielen, bei den Großen, war dann 2018. Wie sind deine Erinnerungen daran?
An welche jetzt?
Also, an 2018.
An 2018.
Pyeongchang.
Ja, das war natürlich krass. Also das waren so meine allerersten. Ich konnte es damals gar nicht fassen, dass ich das wirklich geschafft habe. Ich war ja da auch noch sehr jung. und war absolutes Küken im Team und ja, irgendwie ist das, hat sich das wirklich wie so ein Fiebertraum damals angefühlt. Also manchmal denke ich so, krass, war es damals schon bei den Olympischen Spielen und ich hatte so großen Respekt, ich habe mich fast nichts getraut, ich habe immer nur geguckt und so, okay, was gibt es noch für Sportarten, die man angucken kann und es war auf jeden Fall schöne ersten Spiele, die ich hatte so.
Hast du noch Bilder im Kopf, so einzelne Momente, keine Ahnung, in der Halle das erste Mal ein großes Idol gesehen oder Eröffnungsfeier, Klassiker, irgendwas, was dir noch im Kopf ist?
Ja, zur Eröffnungsfeier durfte ich leider nicht damals. Ich habe da einen Infekt bekommen und dann hieß es, okay, werde so schnell wie möglich gesund und steck die anderen nicht an. aber die Abschlussfeier, die hatte ich auf jeden Fall im Kopf. Das war so dieses Magische, einfach so dieses, so die ganze Halle ist voll und du winkst da und denkst so, krass, die sind irgendwie alle da, weil die den Sport zu feiern. Und ja, auch in der Eishalle, als ich den Wettkampf dann gelaufen bin, habe ich nochmal 2 extra Runden gedreht. Meinen Eltern winken, das war halt das Schöne, dass damals die Eltern kommen durften. Das war ja dann in Peking nicht der Fall, weil Corona Games. Und ja, das hat einem einfach so viel Stolz erfüllt. Und was ich auch noch so in Erinnerung habe, dass ja Pyeongchang am Strand war. Also ich habe ja auch im Coastal Village gewohnt und mein Bruder war da und er hat gesagt, ich gehe jetzt ins Meer. Und ich so, es sind Minusgrade, bist du verrückt? Und er ist dann wirklich ins Meer gegangen. Und so das erste, also irgendwie so einen Strand bei so einer Kälte zu erleben, fand ich irgendwie krass, ja.
Crazy Erinnerungen. Du hast gerade gesagt, 2022 Peking, Corona. Warst du da denn bei der Eröffnungsfeier dabei?
Ja, da war ich dann dabei. Und ich habe auch gesagt, diesmal fahre ich hin, ist mir egal. So, diesmal gehe ich zur Eröffnungsfeier. Und ja, das war richtig cool. Also das war dann mit Masken, das war nicht ganz so cool, aber es musste halt damals sein und Freunde und Familie haben gesagt, sie haben mich trotzdem erkannt, weil ich irgendwie wie so ein Flummi da vor mich hingesprungen bin und gewunken habe und so, ja, hier, jetzt geht's los und ja, genau.
Das wäre, glaube ich, auch ein Novum gewesen. 2 Olympische Spiele, noch keine Eröffnungsfeier. Gut, dass du die mitgemacht hast.
Ja.
Trotz Corona, hast du irgendwie positive Erinnerungen an 2022?
Ja, also klar, es denken immer alle so, boah, es ist so blöd gewesen, aber es war trotzdem am Ende Olympische Spiele und man hat auch gemerkt, je länger die Spiele gehen, desto mehr lockern sich die Regeln mit Corona und man ist, also am Anfang waren wir extrem ängstlich alle, das muss man schon sagen, so auch immer diese ganzen Tests und dann hat man immer von den Leuten gehört, boah, der war positiv, der muss jetzt erstmal 2 Wochen in Quarantäne.
Oh, Erik Frenzel war damals noch im Hotelzimmer so eingesperrt und so, ne, ja.
Ja, ich war auch mit Minerva Hase in einer WG und dann war ihr Partner positiv und dann hieß es auch, ja, Michelle, jetzt darfst du auch nicht raus. Und ich so, was habe ich mit denen zu tun? Und ja, es war aber zum Glück nur ein Tag und dann war es ja bei mir immer wieder negativ, der Test.
2026, back in Europe. Vorfreude besonders groß irgendwie?
Ja, also irgendwie, ich habe dieses magische Gefühl, der Druck ist größer als sonst. Ich weiß nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil es halt jetzt in Europa ist und es wären meine dritten Spiele. Und man merkt auch so einfach, jetzt wollen das alle, weil 2022 haben es ein paar Leute bei mir in der Trainingsgruppe nicht geschafft. Und die sind jetzt auch, ja okay, jetzt auf jeden Fall. Und man merkt einfach so, okay, wir sind alle ein bisschen besser geworden und wir wollen es alle unbedingt. Und ja, es ist in Europa, also jeder, den ich kennenlerne oder irgendwie, den ich treffe an Freunden, boah, ja, da komme ich vorbei, wenn es in Italien ist, ist ja gleich um die Ecke und so und ja, ist cool.
Wie sieht die Qualifikation dafür aus? Seid ihr schon qualifiziert? Bist du schon qualifiziert? Gibt es Quotenplätze? Wird das noch nominiert? Wie läuft das bei euch?
Nee, also bei uns steht noch gar nichts fest. bei uns läuft das so, wir haben erstmal die deutsche Meisterschaft. Die ist jetzt im Oktober. Da müssen wir uns für den Weltcup qualifizieren. Und bei dem Weltcup müssen wir dann entweder 2-mal Top 15 laufen oder 1-mal Top 8. Und dafür haben wir Zeit bis Januar. Also wir haben 4 Weltcups. Die ersten 2 sind in Nordamerika, in Calgary und Salt Lake City. Und die nächsten 2 dann in Europa. Genau, einer ist sogar in Deutschland. In Insel. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Achso, genau, die Besonderheit bei uns ist, dass wir halt eine A- und eine B-Gruppe haben. Und wenn du in der B-Gruppe bist, musst du dich erstmal in die A-Gruppe reinlaufen, um überhaupt in dieses Top-15-Ranking reinzukommen. Also wenn man in einer B-Gruppe startet, muss man die ersten zwei Weltcups wahrscheinlich oder ersten Weltcup dafür investieren, aufzusteigen.
Du hast gerade gesagt, der Druck ist wieder hoch oder vielleicht sogar am größten dieses Jahr und vor den Spielen. Hängt das auch genau damit zusammen irgendwie, dass du, mal abgesehen von teamintern, so musst du nominiert werden, um dich durchsetzen, aber auch, dass du diese Chancen nutzen musst? Also viermal für zweimal Top 15 ist jetzt gar nicht so viel.
Nee, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie damals, als ich halt so mich die ersten zwei Male qualifiziert habe, da war zwar auch dieser Druck, aber da bin ich irgendwie ein bisschen naiver rangegangen und dachte so, naja, wird schon irgendwie gehen. Und jetzt zerdenkt man sich das noch mehr und denkt so, war ich so wirklich nur viermal diese Chance? Aber dann ist wieder so der positive Part in mir und denkst so, naja, wird schon klappen. So.
Ja. Ist der Fokus komplett darauf oder liegt noch irgendwas anderes an in der Saison? Gibt es noch eine EM, eine WM, irgendwelche Cups oder ist wirklich so die vier Dinger und dann Mailand?
Ja, also es gibt sechs Weltcups und die vier halt vor Olympia. Es gibt auch eine EM. Und die EM ist sogar tatsächlich nochmal die letzte Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Wenn du da in die Top 3 läufst, dann bist du auch qualifiziert. So ist quasi nochmal die letzte Chance. Und nach Olympia gibt es sogar noch eine WM. Ja, das ist immer auch das Besondere bei uns, dass es nochmal eine WM gibt. Das ist dann eine Mehrkampf-WM. Und Mehrkampf bedeutet, dass man vier Strecken läuft und die werden zusammengewertet. Und genau, dann gibt es den Mehrkampf-Weltmeister.
Aber die Road to Milano läuft über diese Weltcup sozusagen. Milano, ja. Da sind auch eure Wettkämpfe. Ich erkläre das ja auch immer wieder. Mailand und Cortina, aber es gibt auch noch ganz viele andere Orte. Livigno, Bormio und so weiter. Aber ihr seid in Mailand, genauso wie auch Eishockey, Eiskunstlauf. Was ist noch in Mailand? Weiß ich gerade nicht. Aber so, ihr seid auf
Curling
jeden Fall.
Curling wahrscheinlich.
Ja, vielleicht Curling, genau. Na, nee. Oh, ich will nichts falsch sagen. So, ich glaube, Curling ist da nämlich, glaube ich, nicht.
Ach so.
Irgendwie würde man das denken wegen Eis, aber nee, ich glaube, Curling ist sogar in Cortina. Aber ich will nichts Falsches sagen. Warte, ich gucke hier gerade nach. Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack natürlich. So.
Ach so, ja.
Und dann bei den Paralympics auch noch Para-Eishockey. So, ich glaube nämlich, Curling ist in Cortina. So, haben wir das geklärt. Mailand, hast du eine Verbindung zu Mailand? Habt ihr da schon mal einen Weltcup gehabt? Ist das alles ganz neu da? Kannst du dazu was sagen?
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ihr wisst, was jetzt kommt. Der Team Deutschland Paralympics Podcast.
Das ist auf jeden Fall eher eine meiner Stärken, dass ich mich von sowas jetzt nicht so krass zurücksetzen lasse, auch mental, sondern ich sehe eigentlich alles, was passiert, als unvermeidbar, weil es dann ja schon passiert ist. Und in dem Moment ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, irgendwas nachzutrauern oder sich darüber zu ärgern, weil ja, es ist schon passiert und man muss dann mit dem arbeiten, was man dann halt irgendwie hat.
Ja, das war gerade Monoskifahrer Leon Gensert und für den hätte der Auftakt ins Schneetraining kaum schlechter laufen können. Nach einem trainingsreichen Sommer hat sich dann Leon irgendwie das Schlüsselbein gebrochen und ausgerechnet in der Highlight-Saison vor den Paralympics, für die er sich noch qualifizieren will, also eigentlich ja eine Vollkatastrophe, doch der 21-Jährige geht super erfrischend positiv mit der Situation um und erklärt im Team Deutschland Paralympics Podcast, wie er mit Schlüsselbeinbruch im Rollstuhl unterwegs ist, wie er den Rückschlag mental verarbeitet hat und welche Rolle seine Oma bei der Genesung spielt. Und ja, vielleicht schafft er es ja auch noch zu den Paralympics. Das hört ihr alles im Team Deutschland Paralympics Podcast. Spannende Episode, kann ich nur empfehlen. Hier geht es jetzt weiter mit Michel Uhrig und danach dann einschalten beim Team Deutschland Paralympics Podcast. Werbung Ende.
Genau, es war ja ganz lange gar nicht klar, wo die Eishalle sein wird. Also es gibt ja Eisbahnen in Baselga und in Colalbo. Das ist halt beides so in Südtirol. Und viele dachten halt, dass diese Bahnen einfach überdacht werden, weil um Olympische Spiele zu haben, muss es halt eine Halle sein und nicht nur eine Freibahn. Aber ja, jetzt sind sie anscheinend doch in Mailand. Wir haben sie leider nicht testen können vorher. Normalerweise testet man so das Venue ein Jahr vorher. War in Peking auch nicht der Fall, wegen Corona. Aber ja, wir sind schon used to that. aber ja, so speziell habe ich jetzt keine Verbindung zu Mailand. Ich mag Italien sehr, aber welcher Deutsche mag Italien nicht? So.
Aber gibt es so eine Art Heimvorteil, kann man das sagen? Oder im Endeffekt ist das Eis für alle gleich? Da gibt es wahrscheinlich einen Eismeister, der das präpariert. Und ja, aber wenn man vielleicht mehr drauf
also
trainiert
ich
hat.
Bin super gespannt, wie das überhaupt sein soll, weil was ich Gerüchten zufolge gehört habe, wird das jetzt in eine Expo-Halle reingebaut, die Eishalle. Konnte ich mir erstmal gar nicht vorstellen, aber jetzt zum Beispiel auch bei den World Games hat man ja gesehen, dass man auch so eine Inlinebahn einfach in ein Shoppingcenter reinbauen kann. Und
crazy.
Hat mir dann auch eine Trainingskollegin erzählt, dass sie mit dem Fahrstuhl zu ihrer Venue gefahren ist. So im dritten Stock oder so war die Bahn. Ja, ich bin gespannt. Also es war sogar Diskussion, ob man gar nicht echtes Eis macht, aber das wurde zum Glück abgelehnt. Also so, es gibt so komische Plastikplatten, aber ich glaube, da wären alle durchgedreht, wenn mir das gemacht, also wenn das gemacht worden wäre. Was ich mir vorstellen kann, es werden immer die Eismeister aus Calgary eingeflogen, weil die irgendwie das allerbeste Eis machen können, weil Calgary und Salt Lake sind so die schnellsten Bahnen der Welt. Und auch in China wurden dann die Eismeister da eingeflogen und haben das Eis präpariert. In dem Sinne sind so sozusagen für alle gleiche Bedingungen, ja.
Das ist so crazy, was da manchmal hintersteckt, so wer auch logistisch woher kommt. Und ich weiß, der Eiskanal, der wurde, glaube ich, auch von einem Deutschen in Cortina entworfen, weil wir das einfach, anscheinend sind wir da State of the Art oder so. Aber beim Eis ist es wohl dann Calgary und Kanada.
Ja.
Wenn du so deine ganze Karriere betrachtest, von Youth Olympic Games über Pyeongchang, Peking, Mailand, kannst du da, hast du so in der Gesamtkarriere sozusagen ein Ziel? Willst du dich weiter steigern? Willst du, manche reden auch dann immer von Abschluss, hast du irgendwie kannst du das irgendwie benennen?
Ja, also mein Traum ist nach wie vor eine Medaille bei den Olympischen Spielen und den möchte ich mir auch auf jeden Fall erfüllen.
Point. Lassen wir so stehen, sage ich nichts mehr zu. Wenn wir nochmal die kleine Michelle fragen, wenn die ganz viele Sportarten ausprobiert hat, früher auch Eishockey und was du gerade alles erzählt hast, was würdest du der sagen oder was würdest du der heute raten? Vielleicht ein bisschen mehr, also mit dem Blick auf dieses Mental, auf den Druck, einfach ein bisschen gelassener zu sein?
Ja, ich würde dir auf jeden Fall flüstern, dass man ganz viel Fahrrad fahren muss beim Eislaufen und dass ihr das vorher nicht bewusst war. Und dass sie sich darauf einstellen sollte. Aber ja, an sich kann ich gut mit Druck umgehen. Meine Trainer sagen auch immer, ich bin ein Wettkampftyp. Also ich finde es sogar manchmal gut, wenn Wettkampf ist und nicht nur Training, weil beim Training kann ich einfach gar nicht so das rausholen, was beim Wettkampf möglich ist. Ja, also ich würde ihr sagen, go for it. Und dein Traum wird wahr, dass du zu den Olympischen Spielen fährst.
Und nochmal ganz, ich sag mal ganz breit gestreut, Eislaufen generell, klar, Wintersportart, es gibt Hallen, ich war auch zum Beispiel beim Eiskunstlauf, ist Dortmund ja auch ein Riesenthema, wo man sagt, warum Dortmund, was soll das eigentlich? So, aber kannst du nochmal Werbung generell machen, wenn man damit anfangen will, mal nicht nur auf den Eishockey, auf den dicken Kufen zu stehen, wo man sowas mal machen kann?
Ja, also wir haben in Deutschland 3 Hallen, in Erfurt, Berlin und in Insel. Und dann gibt es noch ein paar Freiluftbahnen, zum Beispiel in Chemnitz, in Grefrath. In Berlin gibt es sogar auch noch eine zweite in Wilmersdorf, weil Berlin ist ja auch groß. Da kann ich verstehen, dass man nicht nach Hohenschönhausen fahren will, wenn man aus West-Berlin kommt. und einfach wirklich mal schauen. Es gibt extrem viele Vereine, die das anbieten, Schnupperkurse für einfach Eislaufen und genau, könnt euch auch immer gerne an mich wenden über Instagram, ist gar kein Problem. Fragen mich öfter mal ein paar Leute, wo kann man es denn überhaupt ausprobieren? Und wenn ihr an der holländischen Grenze wohnt, dann könnt ihr auch einfach mal rüber nach Holland, da gibt es 1 Million Eishallen.
Das wäre nämlich immer so eine Frage, was ist da eigentlich los?
Ja, ich weiß auch nicht, sie sind verrückt nach Eislaufen.
Also für alle, die es nicht wissen, die Niederlande, Holland ist wirklich, also auch schon Weltspitze, Nonplusultra, eigentlich in allen Disziplinen so, ne? Das muss man einfach mal festhalten.
Ja, wir sagen immer, Eislaufen ist in Holland ein bisschen wie bei uns Fußball. Es macht einfach jedes Kind. Es gibt fast in jeder Stadt eine Eishalle, eine Eisbahn und es gehört zum normalen Equipment einer Familie, ein paar Schlittschuhe im Schrank zu haben.
Vielleicht wird sich das in Deutschland ja auch ein bisschen ändern nach Mailand und Cortina, vielleicht auch schon vorher bestenfalls. Ich kann allen nur empfehlen, das sage ich auch ganz oft,
Wintersport sieht man viel im Fernsehen. So. Und klar, alle 4 Jahre bei Olympia groß, aber eigentlich Wintersport ist ja sogar ganz gut repräsentiert. Aber geht da mal live hin. Geht mal live in einen Eiskanal, geht mal live in eine Halle, in eine Eishalle. Guckt euch das mal live an. Insel hast du gesagt, da ist auch ein Heimweltcup so. Klar, Maila und Cortina, auch alle hinkommen. Schaut euch das live an, geht in die Eishalle, geht an eine Bobbahn mal, an einen Eiskanal. Im Fernsehen sieht das cool aus, aber das mal live zu erleben, was da los ist, das lohnt sich auf jeden Fall. In Mailand dann sowieso beim Eisschnelllauf oder beim Eislaufen mit Michelle. Ich drücke dir die Daumen. Wir sehen uns hoffentlich bei der Einkleidung. Ja. Und dann spätestens in Mailand.
Ja, kann ich mich den Schlussworten eigentlich auch nur anschließen. Jeder, der mal bei uns zugucken kommt, sagt, boah, ihr seid wirklich so schnell oder versucht mal ein spontanes Foto zu machen, stellt fest, die Bilder werden einfach nur unscharf. Ja, kommt vorbei und lasst euch den kühlen Wind um die Nase wehen. Und ja, ich freue mich, euch und mich hoffentlich in Mailand zu sehen.
Das war's mit dem Team Deutschland Podcast für heute mit Michelle Uhrig. In der nächsten Episode ist dann Ski Alpin Superstar, möchte ich fast meinen, Linus Strasser zu Gast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, schickt uns das gerne. Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns bei Instagram oder eine Mail. Und was uns total freuen würde, bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Egal, wo ihr hört, einfach positiv. Das hilft uns total weiter. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting vom Podcast und dieser Episode und an Team D-Studios für die Produktion dieses Podcasts. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.